Deutschlandfunk. Der Tag.
Traurig oder niedergeschlagen sind wir alle mal, behaupte ich jetzt einfach mal so. Das geht aber irgendwann auch wieder weg und ist eben keine Krankheit, keine Depression. Wie die sich anfühlt, das können sich gesunde Menschen oft nur schwer vorstellen. Die Robert-Enke-Stiftung weiß das auch und versucht das jetzt mit einem Pilotprojekt zu simulieren, inklusive Virtual-Reality-Brille. Kopfhörern auch und 10 Kilo schwerer Bleiweste, die einen auch körperlich dann so richtig nach unten zieht. Klar, das kann nur sowas wie eine Ahnung vermitteln, wie sich Betroffene fühlen müssen, die das über Wochen, Monate, Jahre durchmachen. Die müssen da ja oft ein Leben lang durch oder eben bis zu ihrem Tod, wie im Fall von Torwart Robert Enke auch. Sein Suizid ist ja bald 10 Jahre her. Aber es ist eben ein Ansatz, um die Krankheit weiter aus der Nische zu holen. Denn da ist sie statistisch gesehen eigentlich schon lange nicht mehr oder eigentlich sogar noch nie gewesen. Die Zahl der Menschen, die eine Diagnose haben für Depressionen, die steigt und zwar weltweit. In Deutschland ist etwa jede 4. Frau und jeder 8. Mann im Laufe des Lebens mal von einer Depression betroffen. Und trotzdem fällt es vielen Menschen schwer, darüber zu reden. Umso mehr freut es mich, dass sich Roman bereit erklärt hat, mir hier im Podcast von seiner Krankheit zu erzählen, uns allen. Und ein sehr erfahrener Experte von der Deutschen Depressionshilfe, der gibt dann im Anschluss dazu noch den Kontext und erklärt was über Hintergründe und Behandlungsmöglichkeiten. Das ist unser Schwerpunktthema heute. Und außerdem nehme ich ein Thema mit in den Podcast, um das ich mich privat immer schön rumdrücke, die Rente. Die schlägt mir nämlich auf die Stimmung, ist aber zu wichtig, um sie auszuklammern. Zumal die Große Koalition ja gerade versucht, beim Thema Grundrente für Geringverdiener voranzukommen. Und das, Spoiler, nicht so wirklich erfolgreich. Der Tag am 23. Oktober 2019 mit Sarah Zerback. Hi. Auf Twitter findet man ihn unter Depri-frei. Roman Swiatek, 42 und selbst schon seit vielen, vielen Jahren von Depressionen betroffen. Roman, ich freue mich sehr, dass du hier deine Geschichte erzählen magst. Hallo.
Ja, danke. Sehr gerne.
Wie geht's dir denn gerade?
Ja, also ich bin ein bisschen erschöpft. Ich bin im Moment krank. Also ich habe so eine Erkältung und ja, da geht's einem nicht ganz so gut.
Nee, und also tut mir erstmal leid, gute Besserung. Und man muss mal ja sagen, ist ja einfach nochmal obendrauf, nochmal zusätzlich, ne? Weil die Depression, die ist ja irgendwie auch immer so ein ständiger Begleiter, oder?
Ja, das schon, aber im Moment habe ich mehr das Gefühl, dass die Grippe einen mehr im Moment nicht mehr beschäftigt als die Depression. Also die ist jetzt nicht so ganz so stark. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, dass zum Beispiel, wenn ich eine Erkältung habe, dass dann alle Leute sagen, gute Besserung, die hören das dann auch an meiner Stimme und man hat direkt Verständnis und bei einer Depression hört man das verdammt, verdammt selten.
Weil man es dir nicht sofort ansieht, anhört oder was glaubst du, woran liegt das?
Ich glaube, das liegt daran, dass die Menschen da nicht genug Empathie für das Thema haben, weil Depressionen kann man auch oft den Menschen ansehen, wenn man das so einen Blick dafür gewonnen hat. Also zum Beispiel, wenn man depressiv ist, hat man oft eine monotone Stimme oder so, ne? Aber wenn jemand da auf solche Zeichen gar nicht achtet, dann erkennt er auch gar nicht, dass er andere Depressionen hat.
Du erklärst dir das mit fehlender Empathie.
Und natürlich Sensibilisierung, die ist nicht so da. Also es ist vielleicht auch zu wenig Aufklärung darüber, wie man das bei anderen Mitmenschen erkennt und wie man auf sie eingeht und so weiter. Also da sollte die Gesellschaft auf jeden Fall noch mehr Sensibilisierung auch lernen, ne?
Ja, gerade weil du ja wirklich nicht der Einzige bist, den das betrifft, sondern das gibt ja immer mehr Menschen, die Fallzahlen steigen und eigentlich sollte man meinen, das Thema sei in aller Munde, ne? Also ist ja auch komisch, dass das so auseinanderklafft.
Ja, also ich denke mal, dass das Thema immer noch schwierig ist, also vor allem in der Arbeitswelt. Also weil man dann auch Menschen mit Depressionen gar nicht mehr dann zutraut, also... Also dabei ist ja gerade eine Arbeitsstelle für jemanden, der erkrankt ist, sehr wichtig, weil es eine Struktur gibt, weil es einen Sinn im Leben gibt und so auch die Depression dann in den Hintergrund drängt. Also die Erfahrung mache ich auch immer wieder. Also wenn ich dann Zeiten habe, wo ich arbeitslos bin, falle ich in ein richtiges Loch. Und wenn ich dann wieder einer Arbeit nachgehe, also zum Beispiel jetzt mache ich arbeite ich im Altenheim, mache ein Praktikum dort als Betreuungskraft und dann ist man auch gar nicht mehr so sehr auf sein eigenes Leid konzentriert, sondern man sieht, wem kann man da so helfen im Altenheim. Also das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass der Mensch nicht so sich nur um sich selber dreht.
Mhm. Ja, und das clasht ja dann, ne, wenn man einerseits Probleme hat, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen und einfach zwischendurch einfach ja auch mal ja weg ist, nicht arbeiten kann, nicht arbeitsfähig ist. Das ging dir ja auch immer mal wieder in deinem Leben so, ne? Wie gehst du damit um? Also das sind ja dann Lücken im Lebenslauf.
Ja, ich nenne meinen Lebenslauf ja immer Lückenlauf. Und man hat das Gefühl, dass man sich immer wieder erklären muss. Also letztens hatte ich bei so einem Praktikum ein Praktikum bei einem Hörgeräteakustiker gemacht und dann habe ich mein Praktikum dort angefangen und dann musste ich mich direkt irgendwie erklären, warum ich da die Lücken im Lebenslauf habe. Ne?
Mhm.
Und man fühlt sich dann so, das ist so eine, wie so, als ob man in so einer Verhörsituation wäre. Und man fühlt sich da sehr unwohl dabei. Also irgendwie, ich habe das Gefühl, irgendwie, dass diese Depression an sich noch immer nicht so anerkannt ist. Und
du schreibst da in einem, Entschuldigung, wollte ich nicht unterbrechen, ich habe nur gerade an einen Tweet von dir gedacht, da schreibst du selbst von dir als Mängelexemplar. Meinst du das damit, diesen Stempel, den man da von außen aufgedrückt bekommt?
Ja, Mängelexemplar bedeutet einfach, dass man von der Gesellschaft so aufgedrückt bekommt, dass man nicht denselben Wert hat, die alle anderen Menschen haben, die scheinbar gesund sind oder gesund sind. Und also das zieht sich ja durch das ganze Leben. Also das heißt irgendwie, wenn ich einer Frau sagen würde, ich habe mit Depressionen zu tun, dann hat man schon das Gefühl, als ob man schon die Frauen dann Abstand suchen von einem, oder wenn man wer beruflich Fuß fassen will, dann wird man auch nicht ganz so ernst genommen, oder man traut dem anderen gar nichts mehr zu. Also man schaut gar nicht mehr darauf,
auf den Menschen.
Schaut man gar nicht mehr darauf, was leistet derjenige, wenn er arbeitet. Und man schaut auch gar nicht mehr auf den Menschen. Also das ist ein großes Problem.
Hast du im Moment eine Freundin, eine Partnerin oder einen Partner?
Nein, habe ich im Moment nicht. Also wenn ich dann zum Beispiel Frauen kennenlerne über Datingportale oder so, oder dann schreibe ich auch meistens gar nichts mehr darüber, dass ich depressiv bin, weil ich will ja nicht, dass das im Mittelpunkt des Kennenlernens besteht, weil ich bin ja nicht nur die Depression, sondern ich bin ja das erste Mal ein Mensch und ein Mann und habe ja auch meine Qualitäten und man hat das Gefühl, dass dann alles sich nur noch um dieses Wort drehen würde.
Ne? Ja, verstehe ich. Das muss ja wirklich nicht das Erste sein. Ne? Das wird ja im persönlichen Gespräch sicherlich sowieso irgendwann dann mal aufkommen, ne? Zu einer angemessenen Zeit. Jetzt ist das ja sowieso ganz, also wirklich alles andere als selbstverständlich, dass du hier mit mir sprichst und dann noch in einem Podcast. Viele können ja auch wirklich gar nicht drüber sprechen. Machst du das denn auch so im Privaten oder seit wann machst du das? Dass du auch mit Freunden und Verwandten vielleicht das thematisierst?
Also thematisieren tue ich jetzt seit 2006. Ich habe früher meinen Blog geführt über Depressionen und damals war es einer der ersten Blogs, der zu diesem Thema was geschrieben hat. Es war noch ein großes Tabuthema.
Mhm.
Und damals habe ich auch gemerkt, dass die Menschen noch sehr viele Vorurteile hatten, also weil ich entsprechende Kommentare dann immer bekam unter meinem Artikel.
Was sind das so für Vorurteile?
Damals waren so die Vorurteile, dass man sich nicht so anstellen soll oder dass man sich das einbildet oder dass die Krankheit gar nicht existiert.
Mhm.
Also praktisch nur für die Pharmaindustrie da ist. Also,
oh wow, ist ja schon verschwörungstheoretisch.
Ja, genau. Es gab damals sehr viele Vorurteile. Also das merkte man auch teilweise in den Kommentaren. Also man wurde auch schon ziemlich persönlich angegangen. Also jetzt mittlerweile habe ich das Gefühl, dass das schon nachgelassen hat.
Mhm.
Also außer natürlich irgendwie Rechtsradikale greifen einen dann persönlich an, wenn man nicht ihrer Meinung ist. Also greifen wir einen immer über die Krankheit an. Das ist auch nicht so toll. Das merke ich immer, wenn ich bei Twitter bin.
Zieht dich das dann nochmal zusätzlich runter, oder?
Ja, mittlerweile kann ich damit besser umgehen. Also ich weiß ja, dass sie mich nicht meinen. Also die sind ja nur voller Wut und Hass.
Mhm.
Und also und sehen gar nicht den Menschen, sondern die sind ideologisch einfach blind. Also ist so meine Meinung. Und dann, wenn ich dann mich einsetze für eine Gesellschaft, die eben tolerant ist, dann liest man entsprechende böse Kommentare dann auf Twitter, wo ich auch bin, also unter D-Briefrei.
Mhm.
Unter D-Briefrei kann man mich dort finden. Und also ich finde das ziemlich wichtig, dass wir uns für eine Gesellschaft einsetzen, die tolerant ist, weil nur mit Toleranz kann jeder auch erwarten, dass er Verständnis bekommt. Mhm.
Du, das klingt total so, Roman, dadurch, dass du dich ja schon jetzt seit Jahren da auch öffentlich äußerst und so und dafür einsetzt, als würde dir das wirklich auch Kraft geben. Was kannst du da vielleicht nochmal was persönlich sagen, was du machst, was vielleicht auch anderen helfen könnte? Also wenn es dir mal so richtig schlecht geht, was hilft dir da?
Ja, also wenn es einem richtig scheiße geht, also das hängt immer von der Situation ab, also. Manchmal hilft gar nichts, muss ich zugeben.
Hm.
Also manchmal hängt man einfach nur in den Seilen und weiß einfach nicht weiter. Und also ich versuche persönlich immer so mehr einen Arschtritt zu geben. Also das heißt, also, dass ich trotzdem dann aus dem Haus gehe und dann ins Café gehe, um vielleicht irgendwelche Bekannte zu treffen, mit denen man quatschen kann, oder einen Freund zu treffen, mit dem ich quatschen kann.
Hm.
Um mich dann von diesen negativen Stimmungen abzulenken, oder ich male Bilder zum Beispiel, das hilft mir immer ganz gut.
Mhm. Und bist du in Behandlung?
Ja, also ich bin zwar bei einem Psychiater, aber irgendwie die Medikamente, bringt dann auch nicht so viel bei mir. Also ich habe da schon einige Antidepressiva ausprobiert und ich habe nicht das Gefühl, dass mir eines irgendwie wirklich geholfen hat. Also ich bin auch gegenüber den Antidepressiva ein bisschen skeptisch gegenüber, weil die oft auch nicht immer helfen und Nebenwirkungen haben und so weiter. Also ich finde, dass da auch zu viel die Antidepressiva als Allheilmittel angesehen werden, obwohl sie über der Hälfte der Menschen gar nicht hilft.
Mhm. Hast du denn für dich selbst eine Hoffnung, dass du die Krankheit irgendwann mal ganz hinter dir lassen kannst?
Ja, das ist auch schwierig. Also, ich habe eigentlich nicht so wirklich eine Hoffnung, weil ich das schon über 20 Jahre habe.
Hm.
Und ich lerne damit irgendwie umzugehen, dass es nicht so ganz mein Leben nur bestimmt oder dominiert.
Mhm.
Vielleicht gibt es ja irgendwie medizinische Entwicklungen, die vielleicht irgendwann auch Menschen mehr Erleichterung verschaffen oder vielleicht auch die Krankheit ganz heilen werden. Das weiß man ja nie, was für Überraschungen die Medizin haben wird.
Ja.
Ich weiß auch nicht, ob ich Hoffnung haben kann, dass es schwierig zu sagen.
Mhm. Mhm. Ja, aber solange hast du eben ja diese wahnsinnige Stärke, die ich da raushöre, ja, damit umzugehen und damit leben zu lernen und ja, liebe Menschen um dich zu haben, die dich da stützen, wenn es einfach mal gerade überhaupt nicht geht, ne? Und auch in den schönen Zeiten, ne, die auch zu genießen. Die gibt's ja zwischendurch auch, oder?
Ja, das ist auch, also sagen wir mal, die meiste Zeit meines Lebens bin ich einfach depressiv. Also das ist, ob das eine leichte Depression ist oder eine starke Depression ist, trotzdem habe ich ja immer Momente, wo ich auch lache oder so, ein bisschen glücklicher bin, aber trotzdem ist immer noch diese Depression irgendwo da, aber ich versuche sie immer so ein bisschen mehr so in den Hintergrund zu rücken, aber ich will ja nicht mein ganzes Leben nur vor dieser Krankheit bestimmen lassen, also deswegen versuche ich immer wieder so aktiv zu werden, auch wenn die Krankheit einen eigentlich inaktiv halten will, weil da ist ja oft auch Antriebsschwäche dabei und man muss sich immer wieder aufrappeln, dass man nicht liegen bleibt. Also das ist, also man muss immer sich aufrappeln.
Roman, dabei wünsche ich dir ganz viel Kraft, Energie und alles Gute für alles Weitere, was da kommt. Und ja, vielen Dank nochmal, dass du da mit uns, mit mir jetzt in dem Fall drüber gesprochen hast. Und ja, ich wünsche dir alles Gute.
Ja, vielen Dank. Also das Gespräch war sehr nett.
Das freut mich, fand ich auch. Ciao, Roman.
Ja, ciao.
Mit Symptomen und Erfahrungen, wie sie Roman gemacht hat, kennt sich in Deutschland kaum jemand so gut aus wie Ulrich Hegerl von der Deutschen Depressionshilfe. Er ist Inhaber der Senckenberg-Professur an der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie der Goethe-Universität Frankfurt und hat sich netterweise die Zeit für ein Gespräch genommen. Hallo, ich grüße Sie.
Ja, hallo.
Dass jetzt der Roman da so offen drüber sprechen konnte, über seine eigene Krankheit, das ist ja alles andere als selbstverständlich, oder? Das fällt vielen Betroffenen doch erheblich schwerer.
Ja, das ist, hat sich, denke ich, schon etwas gebessert in den letzten 10, 20 Jahren, dass man mit Depressionen etwas offener umgehen kann als früher, weil der Wissensstand sich verbessert hat. Aber es ist immer noch eine große Hürde und es ist ja auch keineswegs so, dass man über seine Erkrankung mit jedem reden muss. Mhm. Muss man bei anderen Erkrankungen ja auch nicht. Aber was ich den meisten Menschen, die betroffen sind, immer empfehle, dass sie vor allem gegenüber den Menschen, die ihnen sehr nahe sind, den, ja, den engsten Partnern, den allerengsten Freunden, dass man hier relativ offen damit umgeht, weil eine Fassade hier aufrechtzuerhalten über längere Zeit, das ist natürlich sehr, sehr anstrengend. Und es ist auch ganz interessant übrigens, dass eine Befragung ergeben hat, dass nicht wenige, fast ein Drittel der Erkrankten und der Angehörigen sagen, dass sie durch die Depression ihre Beziehung sogar vertieft haben. Mhm. Weil man eben über Dinge spricht, über die man sonst vielleicht nicht gesprochen hätte. Das war ganz erstaunlich. In der Regel ist es natürlich eher eine Belastung für alle, aber ja, hat eben auch diese positive Seite.
Ja, ja. Welche Rolle spielen denn bei der, ja, bei der, ich will jetzt gar nicht sagen Heilung, aber dass es einem besser geht, welche Rolle spielen denn dann Familie und Freunde? Welche Rolle können die überhaupt spielen? Was können die da überhaupt leisten, als mal vom Zuhören abgesehen?
Da ist es wichtig, für, auch für die Angehörigen zu wissen, selbst wenn es Streit gab, sie sind nicht schuld an der Depression. Schuld ist diese Erkrankung, diese saublöde, schwere Erkrankung Depression, die jeden mit einer entsprechenden Veranlagung treffen kann. Und man ist auch nicht verantwortlich für die Heilung als Angehöriger, genauso wenig wie bei einer Blinddarmentzündung oder bei Diabetes. Aber natürlich ist für jeden Erkrankten das ein großer Segen, wenn er jemanden an seiner Seite hat, der mit Geduld und mutmachend einem hilft, durch diese schwere Krankheitsphase durchzukommen.
Hm. Ab wann spricht man denn überhaupt von einer Depression, also wirklich einer Krankheit? Und wann ist es vielleicht nur, ja, Sie sind da Experte, was ist die Abgrenzung, depressive Phase? Oder, also ich kann mir vorstellen, gibt es auch viele fließende Übergänge, aber ab wann ist es eine Depression?
Ja, das ist sehr, sehr wichtig zu unterscheiden, die Erkrankung Depression von einer nachvollziehbaren Reaktionen auf die Bitternisse des Lebens. Mhm. Das ist wichtig und das kann man in der Regel recht gut, denn die Depression ist auch qualitativ ein ganz anderer Zustand. Die Menschen sagen, das fühlt sich auch anders an, als wenn man in Stress ist, in Trauer, in Überforderung. Das ist ein ganz anderer Gefühlszustand. Die Menschen erleben sich innerlich wie abgestorben. Die können auch gar keine Gefühle mehr wahrnehmen in schweren Depressionen. Manche können auch nicht mehr weinen in der schweren Depression. Auch die Neigung zu Schuldgefühlen ist typisch für die Depression. Man beschuldigt nicht andere, die Kollegen, den Arbeitgeber oder wen auch immer, sondern man hat das Gefühl, man ist selber eine Belastung für andere. Es müssen mehrere Krankheitszeichen permanent über 2 Wochen vorliegen. Erst dann spricht man von einer Depression.
Welche sind das?
Da gehört eine Unfähigkeit, eine Freude zu empfinden dazu, ein dauerndes Erschöpfungsgefühl. Also der Begriff Erschöpfungsdepression macht keinen Sinn. Jede Depression geht mit Erschöpfungsgefühlen einher. Schlafstörungen, Appetitstörungen mit Gewichtsverlust typischerweise, Schuldgefühle, Konzentrationsstörungen. Auch immer ist das Gefühl eingebaut in die Depression. Das ist eine Sackgasse, da gibt es keinen Ausweg. Und es führt dann oft auch zu finsteren Gedanken, bis hin zu den Gedanken, sich was anzutun.
Das ist eine Krankheit oder das sind Symptome, die Sie da beschreiben. Da finden sich ja immer mehr Menschen wieder. Also auch die Fallzahlen der Depressiven in Deutschland, die steigen ja. Nehmen da die Zahlen zu, weil wir tatsächlich als Gesellschaft immer depressiver werden oder weil wir tatsächlich aufmerksamer für die Krankheit werden? Ist es beides?
Wir wissen aus epidemiologischen Studien, dass wir keine echte Zunahme der Erkrankungshäufigkeit in Deutschland haben. Aber immer mehr Menschen bekommen die Diagnose, weil sie sich Hilfe holen, weil die Ärzte Depressionen besser erkennen. Die verstecken sich ja oft hinter Rückenschmerzen, Migräne und anderen Erkrankungen. Heute wird die Depression häufiger erkannt und sie wird auch nicht mehr so häufiger versteckt wie früher. Denn ein guter Hausarzt hat früher vielleicht auch erkannt, dass dieser Mensch mit seinen Rückenschmerzen eigentlich eine Depression hat. Er hat aber aufgeschrieben, chronische Rückenschmerzen zum Beispiel. Und das ist heute nicht mehr ganz so häufig der Fall. Deswegen haben die Diagnosezahlen, die haben deutlich zugenommen.
Heute wird Burnout geschrieben, auch wenn das gar keine offizielle Diagnose ist.
Ja, das ist sowas Ähnliches. Auch so eine Ausweichdiagnose, wo man das Gefühl hat, die ist weniger stigmatisierend. Und hinter diesem sehr schwammigen Begriff Burnout verstecken sich nicht selten Depressionen. Das kann aber auch eine ganz einfache Überforderung sein oder auch eine Angststörung oder eine Schilddrüsenfunktionsstörung. Das ist ein sehr schwammiger Begriff, der ja eher ein Modebegriff, der eher irreführend ist. Denn wenn es jetzt eine Depression ist zum Beispiel, die sich hinter dem Begriff verbirgt, dann ist der Gedanke, Urlaub zu machen, ja, sehr abträglich. Denn die Depression geht nicht weg vom Urlaub, die fährt mit in den Urlaub. Und das ist dann noch bitterer, in diesem Zustand in einer fremden Umgebung zu sein. Oder zum Beispiel könnte man denken, wenn die Überforderung schuld ist, dann ist mal ausschlafen eine gute Idee. Bei der Depression ist langer Schlaf eher depressionsverstärkend erstaunlicherweise und Schlafentzug ist ja ein etabliertes Behandlungsverfahren, das in Kliniken routinemäßig angewandt wird. Also zu ihrer Überraschung erleben dann Menschen mit Depressionen, wenn sie die zweite Nachthälfte wach bleiben, dass in den frühen Morgenstunden erstmals seit vielen Wochen wieder der Appetit zurückkommt, die Hoffnung zurückkommt, sie wieder lächeln können und die Depression abklingt. Allerdings nur, bis sie wieder schlafen in der darauffolgenden Nacht. Dann kommt die Depression leider wieder zurück. Aber das zeigt, dass man da mit dem Burnout-Begriff auch auf ganz falsche Ideen kommen kann.
Ja, gibt es denn dennoch ja sowas, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, also vielleicht irgendwo so zeitgenössische Faktoren unserer modernen Arbeitswelt, möchte ich es mal nennen, oder unserer Welt einfach 2019, die Krankheit begünstigen oder jetzt gerade eben besonders beeinflussen, also im Vergleich zu vor 100 Jahren?
Die entscheidende ist die Veranlagung. Und die Veranlagung ist genetisch mitbedingt, kann auch erworben sein, zum Beispiel durch Traumatisierung in der Kindheit oder frühe Missbrauchserfahrungen, dann erhöht sich das Risiko, im späteren Leben an einer Depression zu erkranken. Aber entscheidend ist eben diese Veranlagung. Und wenn man diese Veranlagung hat, dann ist gleich, in welcher Kultur man lebt und ob man jetzt alleine ist oder in einer guten Partnerschaft, diese Dinge spielen dann eine viel geringere Rolle. Ich möchte nicht sagen, sie keine Rolle spielen, aber sie spielen eine viel geringere Rolle, als die allermeisten Menschen denken. Ich kenne viele Menschen, die sagen, ich bin schon wieder in die Depression gerutscht. Beim letzten Mal habe ich gedacht, ich weiß warum, da gab es diese Trennung von meinem Partner, aber jetzt habe ich eine wunderbare Partnerschaft und bin trotzdem wieder in die Depression gerutscht. Die Leute lernen dann im Laufe der Jahre, dass diese scheinbaren Erklärungen für die Depression, dass das gar nicht die wirklichen Ursachen sind.
Roman Zwietlik hat das ja vorhin auch so beschrieben, dass er als Betroffener eben sagt, die äußeren Faktoren ändern sich in meinem Leben, die Krankheit durchläuft Phasen, aber ich habe da nicht so richtig viel Hoffnung, dass die Krankheit jemals verschwindet. Wie groß sind denn die Chancen tatsächlich heutzutage auf erfolgreiche Behandlung von Depressionen?
Den allermeisten Menschen können wir mit einer konsequenten Behandlung mit Antidepressiva und oder Psychotherapie helfen. Das ist eigentlich die Regel. Und wir haben so viele Menschen mit Depressionen, denen heute durch eine konsequente Behandlung geholfen wird. Bloß diese Menschen sieht man nicht, weil die einfach zufrieden sind und ihr Leben ganz normal führen. Und das ist die Mehrzahl, die große Mehrzahl. Es gibt Menschen, die haben eine sehr, sehr hartnäckige Depression. Viele lehnen auch die Antidepressiva aus meiner Meinung nach nicht guten Gründen ab und versuchen das nicht konsequent.
Aus Sorge vielleicht, von Nebenwirkungen?
Ganz genau. Ja, die eine Sorge, eine tiefe ist, dass man nicht mehr man selber ist. Das kann man aber, wenn in die viele, viele Menschen, die behandelt werden, bestätigen. Die Depression verändert einen. Aber unter einer Behandlung mit Antidepressiva, wenn die Depression abklingt, dann sagen die Menschen, sie sind so, wie sie sich kennen. Und die andere tiefe Angst ist, dass man abhängig wird. Da wird immer verwechselt, Antidepressiva mit Schlafmittel und Beruhigungsmittel. Da gibt es eine Dosissteigerung und eine Abhängigkeit, auch Suchtentwicklung. Das gibt es in vergleichbarer Weise bei Antidepressiva nicht. Was es gibt, ist, dass man nicht abrupt absetzen soll, weil dann manche Menschen mit Absetzphänomenen reagieren. Aber das hat man auch bei Blutdruckmitteln und anderen Medikamenten. Wenn man die abrupt absetzt, gibt es so eine Art Rebound. Und den hat man eben auch bei manchen Antidepressiva, aber oft auch nicht. Viele Menschen setzen einfach ab und haben da keinerlei Probleme damit.
Also auch da einfach Stichwort wieder Aufklärungsbedarf. Ne?
Aufklärung, ja, es gibt keinen Drogenschwarzmarkt für Antidepressiva. Ein Gesunder wird davon nicht fröhlich und high. Da gibt es viele falsche Vorstellungen zu den Risiken und den Nebenwirkungen der Antidepressiva. Mhm. Das Hauptproblem dabei ist, dass die Menschen in der Regel das Krankheitskonzept haben, dass äußere Faktoren, Schicksalsschläge, Überforderungen, Verlusterlebnisse die Ursache sind. Mhm. Und wenn man denkt, Depression ist vor allem eine Reaktion auf diese Dinge, dann machen ja Antidepressiva eigentlich keinen Sinn. Mhm. Na, dann muss man natürlich die Probleme lösen. Aber wenn man sich ein bisschen informiert und Erfahrung hat, dann merkt man, es ist eine eigenständige Erkrankung und eben auch eine Gehirnerkrankung. Und wenn man die behandelt mit Antidepressiva, dann haben die Leute immer noch ihre Partnerschaftskonflikte, aber sie haben wieder Hoffnung und Energie und wieder die Kraft, mit diesen Problemen fertig zu werden. Das ist der große Unterschied und das wird oft nicht verstanden.
Mhm. Herr Heger, für alle, die jetzt zuhören und sich vielleicht sogar in der einen oder anderen Beschreibung wiederfinden, denen es also nicht gut geht, an wen können die sich denn wenden? Was raten Sie da?
Ja, das ist sehr wichtig zu wissen, dass die meisten Menschen in Deutschland, die behandelt werden wegen Depressionen, beim Hausarzt behandelt werden. Also es ist durchaus wichtig, dem Hausarzt dann auch über die psychischen Probleme, über die Konzentrationsstörungen, die Schuldgefühle, vielleicht auch die Suizidgedanken zu berichten. Es ist sehr, sehr wichtig, damit der Hausarzt die Depression nicht übersieht. Da muss man wissen, wenn es komplizierter ist, nicht besser wird, wer ist der Facharzt? Der Facharzt ist der Psychiater oder der Nervenarzt. Und dann, wenn eine Diagnose gestellt ist und Psychotherapie erscheint sinnvoll, dann haben wir in Deutschland noch die große Gruppe der psychologischen Psychotherapeuten. Das sind Psychologen mit Spezialausbildung. Also nicht jeder Psychologe ist das, sondern nur Psychologen mit Spezialausbildung. Die bieten eine gute Psychotherapie an und können das auch wie die Ärzte über die Kasse abrechnen. Das heißt, der Patient muss nichts bezahlen für die Psychotherapie. Das ist wichtig zu wissen, weil es auch viele, alle möglichen anderen Angebote gibt, wo die Patienten dann leider abkassiert werden.
Mhm. Herr Heger, vielen, vielen Dank für die Info auch am Ende nochmal und ja, für das Gespräch. Dankeschön.
Ja, vielen Dank für Ihre Fragen.
Ich komme, glaube ich, gar nicht mehr. Mein Thema ist tot.
Warte mal, jetzt will ich mal ganz kurz die Silke noch anrufen. Der muss ich das auch noch sagen. Mhm. Silke, hallo. Sie haben sich verdacht. Also insofern müssen wir es nicht machen. Ja? Freude. So, Volker, jetzt hier Freude.
Ja, Freude. Herzlich willkommen, Volker. Ich sag mal, das ist ja ein super Gesprächseinstieg. Ne? Mein Thema ist tot, aber im Podcast können wir trotzdem drüber reden. Ne? Grundrente, sag mal, was ist da los? Die haben sich vertagt. Also das sind die Spitzenvertreter von CDU, CSU und SPD, die sich in dieser Arbeitsgruppe getroffen haben, um zu verhandeln über die Grundrente. Ja, also was ist da los? Es gab schon wieder Streit, ist nicht wichtig genug oder...
Naja, es ist die schwierige Geburt. Wir reden ja jetzt schon seit 2011 über die Grundrente und die Union weiß sich letztlich in dieser Frage eigentlich nicht wirklich durchzuringen, denn alles, was vernünftig wäre aus der Sicht der Rentner, geht tatsächlich ins Geld. Wir haben es ja gesehen, die Pläne, die der Minister hatte, das waren 5 bis 8 Milliarden, die da fällig werden würden. Und da weigert
sich der Bundesarbeitsminister.
Und da weigert sich die Union natürlich, so viel Geld auszugeben, gerade wenn die Konjunktur sich verschlechtert. Da hat man Angst, einfach Zusagen zu machen, die man in Zukunft schwieriger wird finanzieren können, wenn die wirtschaftliche Lage nicht mehr ganz so toll ist.
Ja gut, aber du hast es ja angesprochen. Also wird über irgendwas in der Berliner Politik eigentlich schon so lange gestritten wie über die Grundrente? Also das haben ja andere GroKos eben auch schon gemacht. Das kann ja nicht nur an der Konjunktur liegen. Warum hakt es da so wahnsinnig?
Naja, da sind wir bei dem Grundsatzproblem. Entweder mache ich tatsächlich eine Grundrente, die den Namen verdient, die also all die wirklich aufwertet, die 35 Jahre oder länger gearbeitet haben, oder ich mache eine relative Schummelnummer. Und das wäre ja das mit der Bedürftigkeitsprüfung. Das bedeutet im Umkehrschluss ja eigentlich nur, ich versuche den Kreis derjenigen, die in den Genuss dieser Grundrente kommen, so scharf oder so streng wie möglich einzugrenzen. Wenn man sich nur mal die beiden Zahlen gegenüberstellt, wenn man zur Bedürftigkeitsprüfung, so wie sie im Koalitionsvertrag steht, kommen würde, dann wären das 150.000 Menschen, die davon profitieren würden. Im SPD-Vorschlag sind das ja mindestens 2 Millionen Menschen. Mhm. Und das deutet ja schon darauf hin, das ist ein gewaltiger Unterschied. Und der hat im Wesentlichen damit zu tun, erkenne ich die individuellen Arbeitsleistungen in der Rentenversicherung an oder tue ich das nicht und nehme noch Partner und andere mit in Gewahrsam, um eben die Altersrente zu finanzieren?
Ja, und aber auch doch diese Grundsatzfrage, also ist ja klar, niemand möchte wirklich als bedürftig abgestempelt werden, ne? Darum geht es ja auch, um dieses das Wort quasi schon. Andererseits ist es aber auch echt schwer vermittelbar, warum Menschen, die eben nicht bedürftig sind, zusätzliche Leistungen erhalten sollen. Ja, und jetzt? Also ist da überhaupt irgendwie ein Kompromiss denkbar?
Naja, das zweite Problem, was du beschrieben hast, das hast du bei jeder Form der Gesetzgebung. In jedem Gesetzgebungsprozess musst du irgendwo eine Grenze ziehen. Dann sind Menschen, die fallen darunter und andere Menschen, die fallen ganz knapp davor, fallen dann raus. Das geht formal juristisch kaum anders. Da müsste man dann wirklich ein komplett ausdifferenziertes Gesetz machen. Schwierigkeiten habe ich tatsächlich an der Stelle, wo es darum geht, dass natürlich auch Teilzeitbeschäftigte von diesem Modus voll erfasst worden wären, weil es in der Rentenversicherung keine Unterscheidung gibt. Da gibt es nun mal die Rentenpunkte, die man ansammelt über sein Arbeitsleben hinweg. Und da gibt es keine Unterscheidung, habe ich die jetzt in Teilzeit aufgespart oder habe ich die in einem Vollzeitjob aufgespart. Und da wird es natürlich ein Stück weit ungerecht, genauso wie es an der Altersgrenze, also von den 35 Jahren, ein Stück weit ungerecht wird.
Aber wenn du die so knapp verfehlst dann, ne?
Wenn man sie so knapp verfehlt, aber auch da gibt es natürlich Möglichkeiten, dass man zum Beispiel bei dieser Grenze von 35 Jahren, dass man da einen schleifenden Übergang machen könnte. Also da hat sich ja der Arbeitsminister schon bereit gezeigt, noch ein Stück weit nachzubessern. Aber bei den anderen Punkten bleiben Ungerechtigkeiten erhalten. Und natürlich auch bei der Frage, wenn es eben zur Bedürftigkeitsprüfung kommt, dann spielt der Ehepartner plötzlich eine Rolle, der in der reinen Rentenversicherung keine Rolle spielt. Da werde nur ich oder beziehungsweise nur du betrachtet und nicht wir beide zusammen, auf welche Renteneinkünfte wir kommen. Das kann die deutsche Rentenversicherung nicht. Und dann wird es natürlich ein Stück weit ungerecht.
Sorry, blöder Witz. Aber Volker, du und ich, wir beide zusammen, hast uns hier quasi verpartnert. Ja, okay, also jetzt wurde das Ganze erstmal verschoben. Wir werden da sicherlich weiter drauf blicken, ist ja klar. Aber welcher zweite Dauerbrenner jetzt gerade ja noch so hochköchelt, ist eben die Frage, wie lange wir eigentlich arbeiten müssen. Ist ja so eine Frage, die vor allem ich mir dann jetzt akut schon stelle, wenn da ständig hochgeschraubt wird. Also aktuell sind wir ja schon bei 67 Jahren, nicht mehr bei 65. Und jetzt sagt die Bundesbank, das reicht immer noch nicht. Die Menschen werden so alt inzwischen, die sollen auch länger arbeiten, und zwar bis knapp 70. Sag mal, ist die Skala eigentlich nach oben offen?
Naja, solange die Lebenserwartung steigt und auch die Fähigkeiten im hohen Alter nicht wirklich drastisch nachlassen, kann man sich schon darüber Gedanken machen. Das ist ja keine Geschichte, die ganz von der Hand zu weisen wäre. Es hängt aber ganz stark von den individuellen Umständen und von den Berufsfeldern ab. Wir beide könnten vielleicht auch mit 69 noch vor dem Mikrofon sitzen, aber jemand, der auf dem Bau steht, für den sieht die Lage ganz anders aus, der täglich schwer zu arbeiten hat, da wird man viel stärker differenzieren müssen, finde ich. Jedenfalls als nur mit solchen Schlagworten bis 69 oder bis 67 arbeiten müssen. Aus meiner Sicht wären da Flexibilisierungsstrategien notwendig. All die, die es machen könnten, dürften vielleicht, weil sie ja dann weiter in die Rentenkasse einzahlen. Andere, die es nicht könnten, müssten auch entsprechend früher gehen können, ohne drastische Abschläge, weil das ist ja der Punkt. Am Ende muss ja auch eine Rente stehen, von der man nach einem langen Arbeitsleben tatsächlich leben kann. Das ist ja die Idee der gesetzlichen Rente. Also da wäre flexibilisierungstechnisch mehr möglich als im Moment mit diesen ganzen Schlagworten 69 Jahre oder nicht tatsächlich wirklich getroffen wird.
Schlagworte, und ich habe immer das Gefühl, es ist auch echt ein Stück Werk. Also um private Altersvorsorge, das habe ich mir jetzt schon also so abgeschminkt, ohne das geht's nicht, da kommen wir nicht drum herum. Aber doch eigentlich auch nicht um eine Reform des Rentensystems an sich, oder? Die das dann auch wirklich nachhaltig, die diese ganzen Ausnahmen und diese ganzen Schwierigkeiten, die du so skizzierst, dann auch einfach mal erfasst.
Ja, da können wir tatsächlich ja mal gespannt sein. Da hat diese Koalition ja diese Expertenkommission eingesetzt. Die Rentenkommission, die tagt seit Frühjahr diesen Jahres, und die soll ja im kommenden März, soll die ihr Konzept vorstellen, wie langfristig die Rente weiterentwickelt werden soll. Wir haben ja im Moment die doppelte Haltelinie, aber die gilt nur bis 25, also 48% Rentenniveau bei 20% maximalem Beitragssatz. Und diese Kommission soll sich tatsächlich über diese langfristigen Strategien, gerade wenn wir Babyboomer, zu denen ich ja auch noch noch zähle, einmal in Rente gehen und sich die Verhältnisse da drastisch verändern. Darüber sollte sich Gedanken machen. Das A und O in der Rentenversicherung bleibt natürlich noch der Grad der Beschäftigung. Wir haben im Moment eine relativ hohe Beschäftigungszahl mit 45 Millionen Beschäftigten in Deutschland. Das wirkt sich natürlich positiv für die Rentenversicherung aus. Und würde es gelingen, diesen hohen Beschäftigungsgrad über die lange Frist zu halten, dann wäre die Situation auch in der gesetzlichen Rentenversicherung deutlich entspannter, als wenn es da zu einem drastischen Einbruch kommt.
Ja, ist so. Schauen wir mal. Ich meine, das sind sehr viele Faktoren und Variablen, die man ja damit rein berechnen muss. Aber das ist jetzt nicht unsere Aufgabe, sondern da soll die Expertenkommission sich mal schon drum kümmern. Ne? Volker, danke dir.
Gerne.
Volker Fintermann, der sich in unserem Hauptstadtstudio gerne auch um Themen kümmert, die erstmal tot sind, aber irgendwie ja doch nicht erledigt. Der Tag am 23.10.2019. Sicherlich nicht mit leichtem Stoff, aber Leute, so ist das Leben. Ich danke fürs Zuhören bis zum Schluss und freue mich über Feedback an dertag@deutschlandfunk.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.